Ja, herzlich willkommen hier auf der Detektor FM Bühne. Wir sind hier live auf der Leipziger Buchmesse und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in der Schule gelernt, es gab da diese Revolution in Deutschland von 1848, die dann leider gescheitert ist, irgendwie weil die Revolutionäre sich am Ende so gegenseitig in die Haare bekommen haben. Turns out, man kann diese Geschichte auch ein bisschen komplexer und anders erzählen. Nämlich nicht als nationale, sondern als europäische Revolution, die auch nicht unbedingt gescheitert ist, kommen wir gleich noch drauf zurück. Und diese europäische Geschichte, diese europäische Version, die erzählt der Historiker Christopher Clark in seinem Buch Frühling der Revolution. Clark lehrt neuere europäische Geschichte in Cambridge und er erzählt in diesem Buch ja, von den zahlreichen Revolten, Aufständen, die sich in diesem schicksalshaften Jahr 1848 in ganz Europa ereignet haben. Und sprechen wir gleich drüber, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Christopher Clark.
Dankeschön, danke.
Ich muss mit einem Geständnis beginnen. In der Schule fand ich das Thema 1848 immer so ein bisschen langweilig und hatte das Gefühl, warum haben wir eigentlich in Deutschland nicht so eine coole Revolution wie die Franzosen so in der Mittelstufe? Sie schreiben selbst im Vorwort, dass Sie das Thema erstmal ein bisschen abgeschreckt hat. Wann kam denn dieser Moment, wo Sie dachten, eigentlich doch ziemlich spannend, könnte ich mal ein über 1000 Seiten dickes Buch drüber schreiben?
Also niemand plant, 1000 Seiten zu schreiben. Das kommt einfach so. Aber ja, also auf der Schule fand ich das Thema auch schrecklich. Also ich weiß noch, wie der Lehrer vor der Klasse stand und sagte, Jungs, es war eine Knabenschule, diese Revolutionen waren kompliziert und sie sind gescheitert. Und ich dachte, das ist eine sehr unattraktive Kombination. Wer will sich mit einem komplexen Scheitern auseinandersetzen? Und ich habe mich fest entschlossen, mich nie wieder mit diesen Revolutionen zu beschäftigen. Allerdings blieb mir ein Bild im Kopf und das war das Bild des aufgehängten, des gelünschten Kriegsministers Bailly de la Tour in Wien. Und dieses Bild von diesem zerstummelten Mann, umgeben von einer johlenden Menge, mitten in Wien vor dem Kriegsministerium, hat mich schon beeindruckt. Ich dachte, da muss die Hölle los gewesen sein in Wien. Und natürlich kam ich wieder auf dieses Bild, als ich das Buch geschrieben habe. Also die Revolutionen sind, wie man dann, wenn man sich ihnen nähert, alles andere als langweilig. Also alle Leidenschaften, alle Ängste, alles an Euphorie, was der Mensch erleben kann, ist in diesen Revolutionen drin. Also langweilig sind sie nicht, aber kompliziert sind sie schon. Gescheitert
deswegen
sind sie
dann die 1000 Seiten.
Ob sie gescheitert sind, das können wir vielleicht nachher diskutieren.
Jetzt wird diese Geschichte in meinem Eindruck nach doch sehr häufig als nationale Geschichte erzählt. Also jeweils dann als französische, als deutsche, als polnische und so weiter Geschichte. Sie sagen aber, diese Revolutionäre von 1848, die waren vielleicht sogar europäischer als die Europäer von heute. Warum denn? Also was macht diese Revolution so europäisch?
Vor allem der europäische Horizont des politischen Bewusstseins, nicht? Also wenn man sich zum Beispiel in Paris die Pariser Presse anschaut in den letzten Monaten vor dem Ausbruch der Februarrevolution 1848, dann muss man feststellen, die Journalisten schreiben über den ganzen Kontinent. Sie nehmen alles wahr, was passiert. Also über den Bürgerkrieg in der Schweiz wird geschrieben, über Tumulte in Palermo, in Neapel, in Ungarn, im sonstigen Italien, in der Walachei. Und sie nehmen das nicht, sie nehmen diese Tumulte nicht als walachische oder italienische oder römische oder sizilianische Tumulte auf, sondern als miteinander vernetzte europäische Krisen sozusagen. Sie sehen das als europäisch. Sie sind sogar in gewisser Hinsicht europäischer in ihrem Denken, als wir heute sind.
Aber wenn man jetzt auf diese ja dann doch auch sehr diversen Revolutionen schaut, dann stehen ja doch unterschiedliche Themen, sag ich mal, im Fokus, ne? Dann geht es dann irgendwie in Galizien doch stärker um einen Nationalstaat als jetzt in Frankreich, logischerweise, wo vielleicht die soziale Frage stärker im Vordergrund steht. Inwiefern gibt es denn Sinn, von so einer zusammenhängenden Revolution zu sprechen?
Das ist eine sehr gute und sehr tiefgreifende, tiefbohrende Frage. Aber ich finde, natürlich gibt es da Unterschiedlichkeit. Es gibt eine ungeheure Vielfältigkeit der Revolution und der Bestrebungen, der Hoffnungen und so. Aber diese Vielfältigkeit gibt es auch in der Stadt Paris, gibt es auch in der Stadt Palermo. Überall, egal auf welchem Niveau, egal in welchem, sozusagen in welchem Maßstab man sich die Revolution anschaut, bietet sich diese Komplexität wieder an. Die Vielfältigkeit bleibt da. Also wir sollen die Vielfältigkeit nicht zu einem Grund stilisieren, warum wir das Europäische an diesen Revolutionen nicht wahrnehmen sollten. Sie sind europäisch nicht vielfältiger, als sie in Paris sind. Also da sollte man nicht die Vielfalt nicht zu sehr, sich nicht zu sehr davon abschrecken lassen. Dazu würde ich sagen, erstaunlich ist eigentlich die Simultaneität, also die Gleichzeitigkeit dieser Revolution. Die sind alle innerhalb von ein paar Wochen ausgebrochen, kaskadenartig in Wellen haben sie sich ausgebreitet.
Ja, wie haben die das gemacht ohne Social Media?
Ja, das ist eben die Frage. Manchmal manchmal läuft diese Welle schneller als die damaligen Informationstechniken und da merkt man, es ist schneller als die Nachrichten sozusagen und da merkt man, dass es sich nicht um die Diffusion einer Revolution aus Paris an den sonstigen Kontinent handelt, sondern um einen kontinentalen europäischen Aufstand, der an vielen Orten gleichzeitig ausgebrochen ist. Und erstaunlich an diesen Aufständen ist, wie auch in mancher Hinsicht, trotz der ganzen Vielfalt, wie ähnlich sie sind. Alle sprechen von einer Verfassung. Überall werden Verfassungen verlangt. Freiheit der Presse, also Pressefreiheit, das Recht, sich zu versammeln, das Recht, politische Vereine zu gründen, ohne polizeiliche Erlaubnisse, die Sicherheit vor Verhaftung durch staatliche Organe und so weiter, ohne guten Grund, Offenheit der Gerichte und so. Also überall dieselben Forderungen, da kann man also doch von einem gemeinsamen Moment der Revolution sprechen, trotz aller Vielfalt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, überall wird der Ruf nach einer Verfassung laut. Diese Verfassung hat es dann ja am Ende aber in großen Teilen nicht gegeben. Und ich habe deshalb in der Schule gelernt, so, es gab keine Verfassung, gab keinen Nationalstaat, Revolution ist gescheitert. Sie sagen so, it's complicated, so habe ich das gelesen.
Ja, es ist complicated, wie bei Facebook, nicht? Single, married, oh, it's complicated. Genau, und bei 48 ist das immer die letzte Antwort, nicht? It's always complicated. Ja, ich finde, die Verfassungen sind gerade ein Argument für den Erfolg dieser, oder jedenfalls für den konsequenten Charakter dieser Revolutionen. Denn viele Länder, die überhaupt keine Verfassungen hatten, wie Piedmont zum Beispiel, ein Staat des nördlichen Italiens, bekommen zum ersten Mal eine Verfassung durch diese Revolutionen. Preußen bekommt eine Verfassung und behält sie auch. Preußen tritt nicht zurück in die Vorverfassungszeit, sondern bleibt eine konstitutionelle Monarchie. Die Schweiz gewinnt eine neue Verfassung und damit wird die Schweiz von heute gegründet. Also die heutige Schweizer Verfassung ist im Grunde genommen eine revidierte Version der Verfassung vom Jahre 48. Die dänische Verfassung von heute ist im Grunde genommen die Verfassung vom Juni 1849. Die holländische Verfassung leitet man her von der revidierten Verfassung des Jahres 1848. Also es sind überall neue Verfassungen erschienen, die dann Dauer hatten. Sie sind geblieben. Und insofern sind diese Verfassungen ein Beispiel dafür, wie diese Revolutionen die Welt auf dauerhafte Weise doch verändert haben.
Woher kommt dann, würden Sie sagen, diese Erzählung des Scheiterns?
Auch eine tolle Frage. Warum dann so viel des Scheiterns? Ja, aus verschiedenen Gründen. Also erstens natürlich gibt es Bestrebungen, die gescheitert sind. Die Bestrebungen der Linke, eine umfassende Demokratie einzuleiten, allerdings ohne Frauen. Also auch die Radikalen, das war ein sehr patriarchalisches Milieu, das Milieu der Linken damals. Und die Frauen waren nicht inkludiert in diesem Traum eines allgemeinen Wahlrechts. Aber ansonsten sollten alle Männer wählen dürfen. Das ist nicht zustande gekommen. Also die Liberalen waren die eigentlichen Gewinner, die haben Parlamente bekommen, also Pressefreiheit nicht ganz, aber auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung der rechtlichen Situation, wirtschaftliche Reformen nach liberalem Zuschnitt, das alles wurde gebilligt und blieb auch nach den Revolutionen. Aber das linke Programm der Demokratie und auch eine strukturellen Beseitigung der sozialen Not, das ist gescheitert. Also diese Beschreibung ist gescheitert. Und da wir heute sozusagen die Erben der Linken sind, wir sind sozusagen unsere liberale Demokratie.
Wir haben in Deutschland ein ganz anderes Selbstverständnis.
Natürlich hat man ein anderes Selbstverständnis, aber das, was wir jetzt genießen an liberaler Demokratie, gehört eigentlich zu dem Repertoire der damaligen radikalen Linke. Und wenn wir dann auf die Revolution schauen, wir sehen, dass unsere Leute, die Leute, die uns am ehesten entsprechen, gescheitert sind, dann neigen wir dazu zu sagen, ja, dann ist das Ganze ein Scheitern. Aber so einfach ist das nicht. Denn die Parlamente, die neue Rechtssysteme, die dann entstanden sind und die wirtschaftlichen Veränderungen, die sind auch wichtig. Also man kann weder pauschal von einem Scheitern noch pauschal von einem Erfolg sprechen. Man muss halt differenzieren und wenn es sehr schwer regnet oder wenn es einen Schneesturm gibt, dann fragt man nicht, war dieser Schneesturm ein Erfolg oder ist er gescheitert? Die Frage ist sinnlos. Man stellt nur fest, er hat stattgefunden, dieser Sturm, und dann versucht man, die Konsequenzen zu messen. Und so sollten wir mit einem Ereignis wie einer Revolution umgehen. Nun möchte vielleicht einer einwenden, ja, eine Revolution ist aber kein Naturereignis, es ist ein politisches Ereignis, gebaut aus den Absichten der Menschen. Und das stimmt. Aber in einer Revolution gibt es keine Absicht, wo man sagen kann, die Revolution wollte X, X ist nicht erreicht worden und deswegen ist die Revolution gescheitert. Weil es gibt bei einer Revolution wie diese Zehntausende von Absichten. Und manche sind realisiert worden, manche sind in Wirklichkeit gegangen und manche sind gescheitert. Und deswegen kann man pauschal nicht weder von einem Erfolg noch von einem Scheitern sprechen, meines Erachtens.
Man merkt, dass Sie nie eine deutsche Abiturarbeit in Geschichte geschrieben haben. Da wird nämlich genau das getan. Ziele, gescheitert, die waren erfolgreich. Gründe, Motivation, Ausgang, es wird alles sortiert. Wenn man jetzt auf die verschiedenen sozialen Unruhen schaut, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, auf die verschiedenen politischen Strömungen, wir haben die Diversität angesprochen, auch auf die Lebensbedingungen von Arbeitern und Arbeiterinnen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich waren alle unzufrieden. Wie haben denn die Zeitgenossen das dann wahrgenommen, was dann sozusagen nach 48, 49 passiert ist? Wurde das zeitgenössisch als Scheitern empfunden?
Also die Zeitgenossen waren, also jetzt vor der Revolution, waren sich dessen sehr bewusst, dass die soziale Not sich verbreitete und vermehrte und vertiefte. Und man sprach von der sogenannten sozialen Frage. Und mit dieser Frage meinte man eigentlich eine Bündelung von verschiedenen Fragen. Fragen über schmutzige Wohnungen, über zu viele Kinder in einem Bett, über nicht ausreichende Nahrung oder über die sogenannte, was man heute Erwerbsarmut nennen würde. Die Tatsache, dass ganze Branchen, wie zum Beispiel die Weberei, also Textilarbeiter, in die schlimmste Armut abdriftete, quasi als gesellschaftliches Stratum kollektiv abdriftete, obwohl sie noch Arbeit hatten. Also der fallende Realwert der Löhne, das gehörte auch mit zur sozialen Frage. Das Problem der Fabrikarbeit und die Auswirkungen der Fabrikarbeit auf die Gesundheit der Menschen, vor allem wenn man schon als vier- oder fünfjähriges Kind anfing mit der Fabrikarbeit. Wie wirkte sich das aus auf den Körper, auf das Wohlbefinden des Menschen aus? Das waren alles Fragen, die in einem Zustand quasi der Panik von den Eliten gestellt wurde über die ärmsten Schichten. Also was machen wir über diese Leute, die unter schrecklichen Umständen? Es war ein Diskurs, der immer in der dritten Person geführt wurde. Was machen wir über sie? Und aber man war
ein bisschen
sich,
wie die Milliardäre im Silicon Valley, die so nach einem Grundeinkommen,
genau
das Grundeinkommen fordern.
Genau. Und es entstehen in dieser Zeit viele Bücher, wo man, es gibt ja ein sehr berühmtes Buch über die Pariser Unterwelt, das heißt Mystère de Paris, also die Pariser Mysterien. Und da geht es um die Bezirke der Stadt, die niemand kennt. Also die Wohlbetuchten kennen diese Orte gar nicht. Die Armut ist unsichtbar, weil man sie nie kennenlernt. Man geht nie in diese Viertel, obwohl sie vielleicht nur ein paar hundert Meter entfernt sind vom eigenen Zuhause. Also dieses Auseinanderdriften einer ganzen Gesellschaft und die Frage, wie viel Ungleichheit kann eine politische Ordnung ertragen, bevor die Kohärenz dieser Ordnung sozusagen abzubrechen oder auseinanderzugehen droht. Das war damals eine lebenswichtige Frage.
Es geht ja, Sie haben das eben schon angedeutet, in diesem Buch nicht nur darum, jetzt sage ich mal so die Hard Facts von 1848 abzuarbeiten. Es wird in diesem Buch auch eine Stimmung eingefangen, ein ja, Lebensgefühl könnte man vielleicht sagen. Sie studieren auch Quellen, die vielleicht nicht jeder Historiker unbedingt in die Hand nimmt. Viele auch literarische Quellen, Romane, Briefe, Zeitungsartikel. Vielleicht können Sie uns mal an einem Beispiel so ein bisschen mitnehmen in dieses Jahr 48, um die Stimmung, die sicherlich auch komplex und divers ist, aber ganz grob zu umreißen.
Ja, klar. Also Sie haben vollkommen recht und das habe ich mit Absicht gemacht, weil die Revolution ist auch ein Gefühl. Und alle, die an dieser Revolution teilgenommen haben, beschreiben dieses Gefühl, zum Beispiel dieses Gefühl der Euphorie. Ich denke jetzt an den jungen radikalen Juristen, also Jurastudenten. Wilhelm Börner studierte in Berlin und er beschreibt, wie er in seiner Bude saß und er sagte, ich war so aufgeregt, ich hatte das Gefühl, mein Herz würde gleich aus meiner Brust springen, so ein Loch springen in meiner Brust. Ich musste aufstehen und er lief dann raus auf die Straße und er sagte, auf der Straße war eine solche, also ich hatte nie so viele Menschen gesehen und er sagte, ich hatte das Gefühl, ich konnte den Herzschlag der Mitmenschen selbst hören. Also dieses Gefühl, man taucht in ein kollektives Ich. Das Gefühl, dass also man merkt es auch an dem Verhalten der Menschen, dass die Leute sich umarmen, obwohl sie sich nicht kennen. Dass Menschen aus bürgerlichem Hause, Proletarier und Arbeiter und so weiter, aus den ärmsten Bezirken, ein umarmen und küssen. Sowas kannte man überhaupt nicht. Und es ist dieses Gefühl, die Gesellschaft wird sichtbar als handelnder Akteur. Das ist das Gefühl von Revolution. Und die Leute, die Menschen, die das erlebt haben, haben das Zeit ihres Lebens nie wieder vergessen.
Klingt ein bisschen so, als würde Ihnen da als Historiker auch so ein bisschen das Glück zugutekommen beim Lesen, dass diese Revolutionäre auch ein bisschen von Pathos getragen waren.
Oh, die Revolution,
denen gerne mal das Herz aus der Brust springt.
Absolut. Also wir sind im Zeitalter der Romantik natürlich. Also und Sie wissen sich auch, das Gefühl haben sie geschätzt. Sentimentalität, Gefühl war wichtig. Auch das Theatralische, nicht? Also ich kenne ja das Beispiel von einem jungen Radikalen, der wollte eine Rede halten vor einer großen Menge, stand auf ein Podium und entdeckte, dass er nicht reden konnte. Er war einfach zu nervös. Er hatte das Gefühl, es war mir so, als hätte man mir den Hals zugeschnürt. Und dann riefen sie so, langweilig, langweilig, abtreten, abtreten. Da trat er wieder ab. Aber dann kriegt er Mut wieder und stieg wieder hoch und sagte, ja, 33 Jahre der Tyrannei. Und dann riefen die, ja, es wurde gejubelt. Und ich sagte, oh, das läuft gut. Und er sagte, machen wir es aber nicht den Franzosen nach. Und er wollte damit sagen, hier in Berlin wollen wir eine eigene Revolution. Nicht wie in Paris, sondern wir machen eine eigene Berlinere. Aber das haben sie hatten sie noch nicht gehört. Und sie dachten, es war ein Konterrevolutionär und sagen, buh, da musste er wieder absteigen. Also es war nicht einfach, sich zu verständigen in diesen Situationen. Viele mussten lernen, überhaupt mit der Lage einer Revolution aufzustehen vor einer großen, aufgeregten Menge und sich dort zu äußern. Ist keine einfache Sache. Manche konnten das und manche entdeckten, sie konnten das nicht. Und sie verschwanden dann von der Bildfläche.
Also wir sehen, die Revolution bietet zumindest, das Quellenmaterial bietet, hat literarisches Potenzial. Ihr Buch, möchte ich sagen, hat es auch. Es hat 1164 Seiten, die sich allerdings erstaunlich gut lesen. Da steht dann auch mal Sätze drin wie, Liberale mochten die Märkte, Punkt. Ich will jetzt Ihren Historiker-Kolleginnen und Kollegen nicht zu nahe treten, aber das scheint mir doch eher eine Seltenheit in der Geschichtsschreibung zu sein. Mit welchem literarischen Anspruch, nenne ich es einfach mal, gehen Sie denn ran an so ein Buch?
Also ich hatte schon einen literarischen Anspruch, weil eben aus dem Grund, den Sie schon genannt haben, die Menschen haben ihre eigenen Lagen so plastisch und so menschlich und interessant erzählt. Es wäre wirklich ein Verrat an ihrem Erbe sozusagen, ein langweiliges, gefühlsloses, kaltes Ordinarienbuch zu schreiben. Ich wollte, dass die Stimmen dieser Menschen hörbar werden. Denn sie haben, es ist erstaunlich, wie viele Teilnehmer an dieser Revolution in den Druck geeilt sind. Viele haben natürlich Briefe geschrieben, das ist auch interessant und die zum Teil auch veröffentlicht oder man findet sie in Archiven. Aber viele haben auch Bücher geschrieben über ihre Erlebnisse und wahnsinnig schnell. Also ich denke jetzt an ein Mailänder Beispiel. In Mailand erschien ein Buch über den Sieg über die Österreicher. Ungefähr 8 Tage nach diesem Sieg, nicht? Die Österreicher waren rausgeschasst worden und dann erscheint schon ein Buch, das Ende der Österreicher in Mailand. Wenn man sich das Buch anschaut, ist das weniger beeindruckend. Denn das Buch ist eigentlich nur eine Liste von Regierungsproklamationen und dann mit ein bisschen Text. Und der Typ hat das wirklich sehr schnurrig gemacht.
Nicht alle Quellen sind gut zu lesen.
Nicht alle Quellen sind gut zu lesen. Aber ich finde, die Menschen haben unser Ohr gesucht. Sie wollten gehört werden von der Nachwelt. Und deswegen wollte ich ein Buch schreiben, das ihren Narrativen, ihren Erzählungen gerecht wird. Denn es ist nicht so, als ob sie gewartet hätten, bis wir bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen. Sie erzählen selbst von sich selbst. Und ein Buch, das man über sie schreibt, müsste dieser Tatsache gerecht werden.
Stichwort Nachwelt. Ich mag immer nicht so gerne, dass allen Historikerinnen und Historikern die Frage gestellt wird, und was können wir jetzt heute daraus lernen? Aber Sie ziehen am Ende selbst viele Verbindungen auch in die Demokratiekrisen unserer Gegenwart. Vielleicht können Sie darauf zum Schluss noch mal kurz eingehen. Also wie haben sich denn die Konflikte, vielleicht auch die, ich sag mal, symbolischen Formen oder Akte von 1848 fortgesetzt bis heute?
Ich denke, es stehen hier viele, die sich an diese Figur erinnern, die auf den Fernsehbildschirmen herumlief. Für mich eine vollkommen überraschende und erstaunliche Figur, der sogenannte QAnon-Schaman, der im Kapitol rumlief und er rief die Worte Freedom, also Freiheit und dann Constitution. Und das sind beides Worte aus dem Jahr 48 und sein Kostüm, also mit Hörnern und interessanten abenteuerlichen Tätowierungen, ein Pelz, also ein Wolfspelz oder sowas. Also er sah wie ein Figur aus einer Pantomime oder vom Theater. Und dieses Theatralische hat mich auch an 48 erinnert. Und ich dachte, das ist eine Figur aus der Revolution von 48. Und dann dachte ich daran, dass am 15. Mai 1848 in Paris eine wütende Menge in das Parlament einbrach und erklärte, das Parlament ist geschlossen, ihr seid alle verdorbene Kerle, wir bauen eine neue Regierung auf, hier ist die Liste der Minister und so weiter. Genauso wie im Kapitol, sie wurden dann weggeschasst von der Nationalgarde, wie das auch später am Kapitol passierte. Und nach Trumps Scheitern natürlich ist etwas Ähnliches geschehen. Natürlich unter anderen politischen Zeichen, nicht von links wie damals, sondern diesmal von rechts. Aber formell sind das sehr ähnliche Situationen. Die Demokratie, die Vertretungsdemokratie wird radikal in Frage gestellt. Und zwar mit ähnlichen Werkzeugen, mit ähnlichen Methoden. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum, wieso ist diese Verspiegelung sozusagen, auch wenn die Pole so verkehrt sind, wieso kommt es zu diesen Spiegeleffekten? Und dann dachte ich auch, also wenn man in Großbritannien lebt und in den Zeitungen liest über Erwerbsarmut, the working poor, Menschen, die arbeiten, aber trotzdem verarmen. Oder Bettenarmut ist inzwischen ein Modewort geworden. Bettenarmut heißt nicht genug Betten, zu viele Kinder und nicht genug Betten. Das ist genau, also wie ein Begriff, der aus der sozialen Frage der 1840er Jahre wie rausgeholt sich anhört. Also immer wieder sind diese Resonanzen mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das Lehren sind, aber das macht uns auf die Möglichkeit aufmerksam, dass gewisse Probleme nicht gelöst worden sind und vielleicht noch lebendig bleiben. Die Fragen, die die damals gestellt haben, sind heute nicht aus der Welt.
Und wer mehr darüber wissen will und vielleicht auch Anhaltspunkte kriegen will, wie man diese Fragen beantworten kann, der lese dieses Buch. Frühling der Revolution heißt es, vom Historiker Christopher Clark, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt, kostet 48 Euro, übersetzt von Norbert Juraschitz, Klaus-Dieter Schmidt und Andreas Wirtensohn, was vermutlich eine Weile gedauert haben wird. Aber ich kann versprechen, es ist tatsächlich kurzweilig geschrieben, also don't panic. Christopher Clark, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.